Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Das war ein weiter Weg hierhin, das kann ich sagen. Also für Sie jetzt vielleicht nur ein Klick-Podcast angeklickt, aber für die heutige Geschichte der Woche brauchte es ja 35 Jahre, wenn nicht sogar länger. Es ist eine Liebesgeschichte und die hat uns meine Kollegin Margret Bielenberg mitgebracht. Hallo Margret.
Hallo Sonja.
Du bist ja freie Journalistin aus Hamburg, bist jetzt extra mit dem Zug nach Berlin gefahren zum Medienstudio, weil es ist auch deine erste Geschichte der Woche, die du für Plus 1 machst.
Ja.
Und das ist gleich eine Langzeitbeziehungsgeschichte und es geht um ein Geschenk. Was war denn das letzte große Geschenk, das du gemacht hast oder bekommen hast?
Also ich habe auch darüber nachgedacht, was ich bekommen habe. Also das ist schon ewig her, es muss so während der Studentenzeit gewesen sein, dass ich plötzlich, ja, ich war ein Wochenende weg, kam wieder, wollte mein geliehenes Auto von meiner Mutter, so ein R4, nehmen, gehe in die Garage, mein Vater schleicht immer hinter mir her und ich denke so, mach die Garage auf und dann steht da ein nagelneuer Fiat Uno, der damals voll in war. Ja. Und ich war entsetzt, weil ich habe den R4 so geliebt.
Ach so, du wolltest eigentlich ein altes Auto behalten.
Ich wollte mein altes Auto eigentlich wieder haben. Und mein Bruder stand da, das fährt viel schneller und was willst du eigentlich und so. Und naja, das musste sacken und dann war es okay und ich habe mich sehr gefreut. Aber im ersten Moment war ich ein bisschen geschockt, da hingen so viel Erinnerungen dran. Ich war in Frankreich mit dem Auto ein Jahr lang und naja, was man alles so mit dem Auto zusammen erfahren hat. Ne?
Aber kannst du so, wenn es so, ich meine, es ist ja ein materiell ein sehr, sehr großes, teures Geschenk, so ein Auto von den Eltern zu kriegen, kannst du solche großen Geschenke gut annehmen?
Also ich würde sagen, von den Eltern jetzt ja, weil ich wusste, das geht. Das ist jetzt nicht irgendwie lange abgespart gewesen, aber sonst würde ich gucken. Also ich glaube nicht so ohne weiteres, nee.
So, und da fragt sich jetzt natürlich jeder, was hat das bitte jetzt mit der Liebesgeschichte von Jochen und Thomas zu tun? Das werden wir herausfinden, denke ich mal. Wo fängt denn die Geschichte an? Also wie oder wo hast du die beiden kennengelernt?
Ja, also es geht in dieser Geschichte erstmal also um Jochen und den Partner Thomas. Und ich kenne Jochen jetzt seit 5 Jahren. Wir haben uns kennengelernt über die gemeinsame Arbeit an einem Buch. Also da ging es um Jochens Abnehmgeschichte. Und in dem Zusammenhang erzählte mir Jochen, dass viele Menschen bei Stress oder Belastung zunehmen, weil der Energiebedarf des Gehirns ansteigt und sie dementsprechend mehr essen müssen. Naja, und jedenfalls erzählte Jochen, dass er viele belastende Jahre hinter sich hat, in denen er sich immer wieder Sorgen um seinen Partner gemacht hat. Naja, und je mehr er dann so erzählte, desto mehr kam hinter dieser Abnehmgeschichte noch eine weitere Geschichte zum Vorschein. Also die Geschichte, so über Hoffnung und Angst kann man sagen, über Toleranz und Beständigkeit. Ja, und eben die Frage, ob ein Geschenk zu groß sein kann, um es anzunehmen. Alles beginnt an einem Sonntagnachmittag im Oktober 1986, vor 35 Jahren. Jochen ist in einem Café in Hamburg und hat Tee und Kuchen bestellt. Da fällt ihm am Nebentisch ein Mann auf. Und noch bevor er ihn ansprechen kann, verlässt die Gruppe das Café. Doch glücklicherweise kennt jemand den Unbekannten und gibt Jochen dessen Nummer. Sie verabreden sich noch für denselben Abend und schon bald werden Jochen und Thomas, so heißt der Mann, ein Paar. Also, frisch verliebt machen sie das, was Verliebte so tun. Sie gehen ins Theater, ins Restaurant, machen einen Kurztrip nach München. Und schon nach kurzer Zeit zieht Thomas zu Jochen in dessen wunderschöne Dachgeschosswohnung. Alles scheint perfekt. Ja, wäre da nicht ein Geheimnis, das Thomas mit sich rumträgt? Er fragt seine Arbeitskollegin um Rat und die bestärkt ihn darin, Jochen alles zu erzählen. Am besten sofort. Nachdem sie nun seit 2 Wochen zusammen sind, nimmt Thomas eines Abends nach der Arbeit seinen ganzen Mut zusammen. Und Jochen erfährt, dass Thomas schwer krank ist. Er hat eine chronische Niereninsuffizienz.
Ich war 26 Jahre alt. Das ist, wenn man mit so einer Krankheit plötzlich konfrontiert wird, schon was anderes, als wenn man 66 ist. Und er war 30 und plötzlich erzählt er mir, dass er schwer krank ist. Und ich hatte von der Krankheit überhaupt noch nichts gehört und hatte davon überhaupt keine Ahnung.
Ja, also Thomas' Nieren funktionieren nicht richtig. Thomas weiß das schon lange und weiß auch, dass es ihm bald schlechter gehen wird. Und dass seine Krankheit ohne Dialyse, also sogenannte Blutwäsche, tödlich verlaufen wird. Eine Chance, ganz gut leben zu können, besteht, wenn er eine Spenderniere bekommt. Dann muss er regelmäßig Medikamente einnehmen, die eine Abstoßung der fremden Niere verhindern. Doch die Wartezeiten auf ein Spenderorgan sind lang, in Deutschland so durchschnittlich 7 bis 10 Jahre. Ja, Jochen kann sich nichts unter dieser Krankheit vorstellen. Er weiß nicht, was auf Thomas zukommt. Er hat allerdings schon so ein Wir-Gefühl entwickelt und sieht alles erst einmal positiv, so nach dem Motto, wir schaffen das. Tja, und dann kommt die kältere Jahreszeit und Thomas baut plötzlich ab.
Also ich konnte bei Kälte nicht rausgehen, konnte gar nicht atmen, ich hatte sofort Bauchschmerzen. Wenn ich gegangen bin, es nur ein bisschen bergauf ging, hatte ich Bauchschmerzen.
Und da hört man schon, es wird ernster. Schon bald nimmt die Krankheit immer mehr Raum ein. Dreimal die Woche muss Thomas zur Dialyse ins Krankenhaus. Wenn er dann nach Hause kommt, ist er geschlaucht. Jochen umsorgt ihn, fängt ihn auf, nimmt Rücksicht, so gut er kann. Doch die Beziehung leidet.
Also Thomas sagt, wenn er krank ist, möchte er gern aufstehen. Ja, dann kann er nicht schlafen, dann schläft er eben halt nicht. Dann möchte er gern aufstehen, ein bisschen Fernsehen gucken, wieder sich ins Bett legen. Entweder schläft er ein oder er schläft nicht ein. Wenn er nicht einschläft, steht er wieder auf, geht an den Kühlschrank, liest ein bisschen was, guckt ein bisschen Fernsehen, legt sich wieder hin. Spätestens nach dem dritten Mal stehe ich auch senkrecht im Bett. Was ist denn los? So kann sich das also gegenseitig hochschaukeln.
Oh Mann, das kann ich mir aber auch echt schwierig vorstellen, wenn ja beide dann auch einen unterschiedlichen Umgang irgendwie damit finden müssen. Was hat denn das für Auswirkungen, jetzt diese Krankheit mit den Nieren auf die Beziehung von den beiden?
Naja, erstmal ist es ganz schön schwierig, weil Jochen ist so der Rundumkümmerer, der sich wirklich 24 Stunden da um ihn kümmern will und alles für ihn tun will, aber ja, also Thomas will es nicht. Ne? Also der sagt auch, lass mich doch mal in Ruhe und so. Aber Jochen kann es nicht, kümmert sich immer, nimmt sich deswegen auch immer mehr zurück und wird dadurch auch unzufrieden letztendlich. Also es ist jetzt ja ziemlich ungünstig, wie sich das so mit den beiden so aufstaut, muss ich sagen. Und es ist auch so, er nimmt sich auch so weit zurück. Im Sommer zum Beispiel ist es dann sehr heiß und Dialysepatienten dürfen nicht besonders viel trinken. Also bei Thomas ist es jetzt so, er darf dann 3/4 Liter, 1 Liter am Tag trinken. Und dann ist es schon so, dass, ja, dass Jochen ganz heimlich an den Kühlschrank geht, sich was rausnimmt, damit Thomas nicht mitkriegt, dass er was trinkt. Also soweit nimmt er sich da schon zurück und irgendwie ist das ein bisschen...
Also bestimmt es eigentlich dann an dem Punkt schon die ganze Beziehung, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so, dass Jochen immer über die Krankheit so alles genau wissen will und Thomas nur das Nötigste bis zu dem Punkt. Er macht die Dialyse, er kennt sich jetzt damit aus, dass er da hingehen muss, dass er das dann 5 Stunden macht. Und dann wieder zurück und so weiter. Und dann versucht er, das abzustreifen. So.
Also ist ein bisschen der Pragmatiker dann?
Total
in der
Pragmatiker. Und Jochen beschwert sich sozusagen auch, dass er so sagt, also er nimmt diesen Dialysetermin wirklich so, als ob er einen Kontrolltermin jetzt beim Zahnarzt hat. Und das regt ihn so ziemlich auf und das bringt ihn auf die Palme. Und Jochen fragt dann viel, wenn er, also Thomas von der Dialyse wieder zurückkommt und wie war's und hast du das gefragt und jenes? Nö, das will ich auch gar nicht wissen, das interessiert mich nicht, ich komme damit gut klar. Nur Jochen kommt damit nicht klar zu dem Zeitpunkt, ja. Ja, ist Thomas also krank, fährt auch Jochen runter. Und geht es Thomas gut, muss es auch Jochen gut gehen, damit sie die gemeinsame Zeit auch nutzen können. Und immer öfter kommt es zu Streit. Bis klar wird, es kann so nicht weitergehen.
Es gab darüber ja auch mal bei uns so eine Art Diskussion. Da habe ich einmal zu ihm gesagt, du kannst gehen, ich kann nicht aus meinem Körper. Und er muss entscheiden, ob er das mitmacht oder nicht.
Jochen bleibt. Gemeinsam treffen sie eine Entscheidung.
Wir haben dann gemerkt, dass es schlecht ist, in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung zusammenzuleben. Deswegen ist Thomas 1989 auch ausgezogen und hat sich eine eigene Wohnung genommen. Und das machen viele Paare, in denen einer schwer krank ist, dass der Patient einen Rückzugsort hat, wo er wirklich auch mal einen Tag einfach nur für sich sein kann. Und ich kann dann hier in meiner Wohnung schalten und walten und muss mich nicht zu 100% anpassen.
Das Konzept geht auf. Nur wenn Thomas sich nicht gut fühlt, zieht er sich in seine Wohnung zurück. Jochen kauft dann ein, kümmert sich trotzdem, ist aber nicht mehr im gefühlten 24-Stunden-Dauereinsatz. Er erobert sich ein wenig eigenes Leben zurück. Ansonsten bleibt die bisherige Wohnung Lebensmittelpunkt der beiden. Und es geht weiter bergauf. Am 19. Juni 1989 klingelt das Telefon, erinnert sich Jochen noch ganz genau. Um 22.40 Uhr hebt er den Hörer ab.
Die haben eine Niere für dich. Thomas war völlig von der Rolle in dem Moment. Der hat sich nur noch einen Bademantel geschnappt als Vorbereitung und eine Zahnbürste. Und zu mir war der auch in dem Moment nicht mehr in der Lage. Und bei mir ist es so, dass ich in solchen Drucksituationen, wo es wirklich drauf ankommt, sehr gut funktioniere. Also irgendeiner muss dann ja Auto fahren.
Doch in derselben Nacht fährt Jochen dann Thomas ins Krankenhaus zur Dialyse, die er in Vorbereitung jetzt für die OP machen muss. Und von dort in den frühen Morgenstunden in die Klinik, in der die Transplantation stattfindet. Thomas wird operiert und für Jochen beginnen ungewisse Stunden.
Und ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern, der Berufsverkehr fing gerade so wieder an. Und ich dachte, mein Gott, du bist hier so zwischen Leben und Tod und karst hier nachts durch die Gegend. Also es war für mich einfach nur dramatisch. Und dieser beginnende Berufsverkehr nimmt so überhaupt keine Rücksicht auf dein Schicksal, ja?
Mhm. Ja, doch die Operation verläuft gut. Und was noch viel wichtiger ist, der Körper nimmt die Niere an. Wie sich in den Wochen nach der OP dann zeigt. Ohne Dialyse ist das Leben wieder leichter. Jochen und Thomas sind mittlerweile 29 und 33 Jahre alt. Sie fühlen sich wieder frei, gehen am Hafen, an den Landungsbrücken spazieren und brauchen vom Reisen nicht mehr nur zu träumen, sie können es wirklich tun.
Das ist gar nicht jetzt unbedingt, dass man Extremreisen machen will oder Weltreisen oder sowas in dem Dreh, sondern man möchte einfach sich in den nächsten Flieger setzen und losdüsen. Und dann kommt man irgendwie an für 3 Wochen Gran Canaria und es ist einfach toll und man ist unabhängig. Und außer, dass er morgens um 8 und abends um 20 Uhr seine Tabletten nehmen muss, haben wir mit der Krankheit dann 3 Wochen lang überhaupt nichts zu tun.
Doch das Glück hält nur kurz. Nach nur einem Jahr verschlechtern sich Thomas Werte plötzlich. Die neue Niere, so die Ärzte, wird nicht lange halten.
Also ich war ein Jahr lang vollkommen sorgenfrei. Und bin derartig schockiert gewesen, dass dieser Wert jetzt plötzlich nicht mehr stimmt, dass ich sofort das Gefühl hatte, völlig überrascht zu sein und dass das ganze Theater von vorne los. Ich war völlig fertig.
Ja, es wird vermutet, dass sich der Medikamentenspiegel durch das Medikament, das Thomas gegen die Abstoßung bekam, nicht richtig aufbauen konnte.
Also das heißt, dass zu wenig Medikament im Blut angekommen ist sozusagen?
Ja, das muss so ein gewisses Level erreichen und das war irgendwie nicht. Das nimmt man jetzt an, so hundertprozentig war das wohl nicht klar, das erzählte mir dann Jochen irgendwann. Und und jetzt nach etwa 1,5 Jahren ist dann das ungeliebte Leben zurück. Dialyse, die Einschränkung und Warten auf eine neue Niere, 9 Jahre lang.
Oh, also diese hängen so lange in der Luft.
Ja, genau. Mhm. Also wie gesagt, 9 Jahre lang und dann bis April 2001. An dem Abend sitzen sie mit Freunden im Restaurant in Kliniknähe.
Und als wir so gegen 0:30 Uhr nachts nach Hause kamen, war der Anrufbeantworter voll mit Anrufen aus der Dialysestation. Herr Wendt, melden Sie sich bitte, wir haben eine Niere für Sie. Dann gab es noch einen letzten Anruf. So, Herr Wendt, es ist jetzt Mitternacht, wir haben die Niere für Sie 4 Stunden freigehalten. Da wir sie nicht erreicht haben, geben wir sie jetzt an jemand anders. Das hat sich jetzt erledigt für Sie. Das ist echt brutal, wenn du den Anrufbeantworter dann abhörst.
Nein, guck mal, was ich für Gänsehaut habe. Das darf doch nicht wahr sein.
Ja, genau so.
2001 war das, hatten die noch kein Handy.
Es ist die Anfangszeit des Handys so gewesen und sie hatten auch immer ein Handy dabei. Und Jochen sagte mir noch, und Thomas und er, die hatten sich gesagt, die immer das Handy dabei haben. Mhm. Und auch an diesem Abend noch hast du das Handy dabei. Das erzählten sie auch. Und wie das denn so ist, jeder hatte diese Handynummer, aber irgendwie hatte das Krankenhaus diese Nummer nicht aufgeschrieben. Das Krankenhaus hat die Nummer von dem Bruder aufgeschrieben und von der einen Wohnung, von der anderen Wohnung. Aber irgendwie ist die Handynummer irgendwo hinten runtergefallen. Und Jochen erzählte auch, also auch die sind ja schuld. Warum macht man nicht auf dem Anrufbeantworter, wenn sie uns hier nicht erreichen können, dann aber unter der Handynummer? Also es war irgendwie so viele ungünstige Dinge, die da zusammengelaufen sind. Und man war es halt nicht gewohnt, immer mit dem Handy durch die Gegend zu laufen. Sie machen es schon, aber es war einfach nicht registriert.
Und dann war die Niere halt weg.
Und dann war die Niere halt weg, genau. Thomas bleibt trotzdem oben auf der Transplantationsliste. Und wenige Monate später klappt es dann. Er bekommt die 2. Niere. Auch sie wird vom Körper angenommen und das Leben könnte wieder leicht sein. Also ohne Dialyse, mit Reisen, wäre da nicht Jochens Angst. Also vor jeder Kontrolluntersuchung bekommt er Panik, dass die Werte wieder schlecht sein könnten. Ist alles gut? Dauert es auch nicht mehr lange bis zur nächsten Kontrolluntersuchung, sagt er sich so. Und die Sorgen beginnen erneut. Also da schaukelt er sich so richtig hoch.
So, und dann ist 2010, es war genau der 3. April 2010, ist genau das passiert, was ich immer befürchtet habe. Also der Angstpatient kann sagen, siehste, wie gut, dass ich Angst hatte. Es ist ja genau das eingetreten. Ne? So, richtig wäre gewesen zu sagen, hättest du doch mal lieber die 9 Jahre unbeschwert genossen. Mit deiner Angst hast du ja eh nicht das Ende der Niere verhindern können.
Die Werte sind wieder schlechter geworden. 1 bis 2 Jahre Restlaufzeit geben die Ärzte der Niere. Dann muss Thomas wieder zur Dialyse und das ungewollte Leben ist zurück. Beide gehen an der Alster spazieren. Das muss erstmal verdaut werden. Und plötzlich hat Jochen eine Idee. Thomas erinnert sich.
Wir waren im Spaziergang an der Außenalster. Wir hatten völlig andere Themen, haben wir geredet und plötzlich stoppen wir, guckt mich an und sagt, ich spende dir die Niere.
Das war so ein Geistesblitz. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, da habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Das kam einfach so. Ich habe einfach nur in der Sekunde gedacht, Moment mal, wenn ich Thomas theoretisch, ob das praktisch geht, stand ja überhaupt nicht fest, aber wenn es theoretisch möglich ist, ihm eine Niere zu spenden und ich habe ja keine großen gesundheitlichen Einschränkungen davon. Ich kann ja mit einer Niere gut weiterleben.
Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich habe nichts gesagt, gar nichts. Nicht im Hals gefallen, oh toll und Jubel nicht. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt? Denn ich habe nie daran gedacht, irgendwie eine Lebensspende zu bekommen.
Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, jetzt seitdem du die Geschichte erzählst. Also, haben die das noch vorher noch gar nicht irgendwie eruiert, ob das möglich ist?
Nee, überhaupt nicht. Und Jochen erzählte auch dann so, dass er auch gar nicht drüber nachgedacht hat, weil er immer gedacht hat, das können nur Blutsverwandte.
Ach so.
Also die ganze Zeit. Ja, und er meinte auch, also diese ganze Idee dieser Spende, das dann plötzlich auch hochkam, das musste auch irgendwie wachsen. Das konnte jetzt nicht nach 1-2 Jahren schon sein. Er musste sich erstmal mit dieser Krankheit auch auseinandersetzen und merken, wie schwer und wie schlimm es eigentlich alles ist. Und ob Thomas dann auch wirklich der richtige Partner ist. Und das musste alles so wachsen. Mhm, er meint, da brauchen wir halt schon mal 20 Jahre. Hat er so erzählt. Also das ging nicht von heute auf morgen. Und er hat auch nicht darauf hingearbeitet, dass er sich das überlegt. Ja, und wenn ich dann damit durch bin mit den Gedanken, dann spende ich dann irgendwie eine Niere. Sondern das ist so langsam gereift. Und dann
war es aber doch ein Geistesblitz.
Und dann war es ein Geistesblitz plötzlich. Ja. Ja, also Thomas bittet um Bedenkzeit. Über Monate wiegt er ab, hin und her.
Das war für mich eine Horrorzeit. Es war eigentlich die schlimmste Zeit während der ganzen Krankheit, weil da hat man mehrere Entscheidungen zu treffen. Erstmal, darf man das überhaupt? Darf man eigentlich so etwas annehmen, wenn jemand aus seinem Körper ein Organ rausnimmt? Auch wenn das alles technisch alles so funktioniert. Da habe ich mich ja nächtelang im Bett gewälzt. Er kann plötzlich sagen, ach nee, ich will das doch nicht mehr. Funktioniert das überhaupt? Das wussten wir gar nicht. Das muss jetzt erstmal alles geprüft werden. Und wie verhalte ich mich, wenn er sagt, ich will nicht mehr?
Ich finde, für mich ist es total schwierig, mich da rein zu versetzen. Ich glaube, für alle, die das nicht durchmachen, sowas. Ich habe jetzt nämlich die ganze Zeit überlegt, wie würde ich dann reagieren? Verstehst du zum Beispiel Thomas Zweifel?
Ja, also er ist am Zweifeln, weil es ja allerhand bedeutet. Mhm. Es bedeutet ja auch viel für Jochens Gesundheit. Mhm. Plötzlich entscheidet er nicht immer alles alleine, das ist seine Gesundheit, sondern er zieht Jochen damit richtig rein. Beziehungsweise Jochen bietet ihm das ja an.
Aber dadurch, dass die beiden ja schon so lange zusammen sind, betrifft ja sowieso auch beide.
Ja, aber dann geht es doch wirklich ans Körperliche. Mhm. Ne? Also wenn Jochen plötzlich krank wird, was ist dann? Dann braucht er vielleicht seine 2. Niere. Und was ist dann? Muss man das neu aushandeln? Geht man dann seiner Wege und sagt, du hast aber und macht sich Vorwürfe? Und das wollte er für sich wirklich ganz klar machen in der ganzen Zeit. Mhm. Und was auch erstaunlich ist, weil die ganze Zeit ist ja Thomas so der Pragmatische.
Ja.
Ne?
Also, ja. Und jetzt auf einmal ist es ein Rollentausch.
Dann. Genau. Und an diesem Punkt merkt er ist nicht mehr alleine richtig für sich verantwortlich. Er zieht den anderen mit rein und er denkt es wirklich durch. Und er denkt es auch so weit durch, dass er wirklich so ein Szenario durchspielt. Am Tag jetzt der Transplantation, dass Jochen plötzlich sagt, du, ich habe es mir überlegt, ich kann es nicht. Dass er sagt, pass mal auf, wir gehen, das haben sie häufiger mal gemacht, Kaffee und Kuchen, irgendwo essen und trinken und dann wird es ganz locker mal besprochen und das ist überhaupt nicht schlimm, dann ist es halt so. Also das war auch so im Hinterkopf immer von Thomas, dass er ihm nie Vorwürfe machen wollen würde. Er hat es einmal angeboten und er kann es auch jederzeit zurückziehen.
Und da sind wir ja eigentlich auch wieder bei dieser Eingangsfrage, die ich dir vorhin gestellt habe, mit diesem Annehmen oder Ablehnen von großen Geschenken, ne? Und da spielt ja auch Dankbarkeit mit rein. Sind Sie denn dann auf einen gemeinsamen Nenner gekommen?
Also Jochen kann richtig nachvollziehen, dass man so ein Geschenk nicht einfach so annehmen kann. Er ist sogar ein bisschen froh, dass Thomas nicht sofort Ja sagt. So kann er sein Angebot noch ein bisschen sacken lassen. Das aber auf jeden Fall aufrechterhalten will. Ja, da fällt mir noch ein, und zwar hatte er auch mal gesagt, so finanzielle Schwierigkeiten, ne? Wenn man dann finanzielle Schwierigkeiten hat und man bekommt von jemandem ein Angebot, hier, ich gebe dir mal das Ganze so.
Ach so.
Da sagte Jochen auch, da kann ich mir vorstellen, das hat er wohl irgendwie mal erlebt anscheinend, dass man das erstmal auch sacken lassen muss. Das ist ja auch wieder so ein großes Geschenk.
Ja, man kann ja sagen, bei Geld hört die Freundschaft aus,
genau.
Hört die Freundschaft oder die Liebe hört die bei Organen auf.
Ja, das kommt darauf an, wie sich das alles weiterentwickelt, ne? Vielleicht. Also und Thomas muss über Dankbarkeit, Erwartungen, Abhängigkeiten, ja und was ich schon sagte, Jochens Gesundheit abwägen. Und ihm hilft das, was ein Arzt gesagt hat. Und zwar, wenn Jochen seine Niere weggibt, dann ist sie nicht mehr Jochens Niere.
Mhm.
Und dann gibt es noch ein Argument, das Thomas dann überzeugt hat.
Jochen hatte einmal einen Satz gesagt, ich gebe dir die Niere, damit wir beide noch tolle Jahre haben. Das ist eigentlich der Satz, der mich überzeugt hat.
Ja, und dann geht es los. Blutuntersuchungen, Jochen wird von Kopf bis Fuß gesundheitlich durchgecheckt. Sie müssen dann einem Psychologen Rede und Antwort stehen. Zum Beispiel, wie das finanziell auch aussieht, ob Jochen vielleicht Geld bekommt. Dann ein Gespräch vor der Ethikkommission. Und dann müssen sie verheiratet sein. Nach 25 gemeinsamen Jahren heiraten sie also. Dann gibt es 12 Seiten, die man sich durchlesen und unterschreiben muss, erzählt Jochen, mit den ganzen Risiken. Aber das blendet er einfach aus. Und dann kommt der Tag der Transplantation. 1. August 2012.
Morgens um 6:30 ging es los, dass ich in den Operationssaal gebracht worden bin. Du wirst ja überall markiert. Du kriegst hier so ein Kreuz drauf mit so einem Kreis drumherum. Niere links, dass sie nicht plötzlich das rechte Knie abnehmen oder irgend sowas in der Richtung. Also das ist alles mit x-facher Sicherheit geregelt.
Beide Operationen verlaufen gut.
Und irgendwie abends um 6 dann die große Situation, dass er dann reingefahren wurde. Wir konnten uns nur kurz sehen, weil bei ihm war so viel Gestänge dran mit Monitoren und Infusionsständern und so weiter. Und bei mir ja auch. Wie in so einem Doppelzimmer im Hotel lagen wir da nebeneinander. Aber auf ein kurzes Winken hat es dann noch gereicht. Ja? Also wir wussten, wir haben uns jetzt.
Und dann kommt der Moment, den Thomas kaum fassen kann. Bei einer Totspende ist das Organ etwa 10 bis 24 Stunden außerhalb beider Körper, erzählt Jochen. Thomas hat zweimal erlebt, dass es Wochen dauern kann, bis er Urin ausscheidet. Er musste anfangs, obwohl er transplantiert war, zur Dialyse. Bei einer Lebensspende geht das schneller. Weil Jochen schon aufstehen kann, bittet ihn Thomas nachzusehen, ob schon ein Tropfen Urin im Beutel ist.
Und dann habe ich ihm diesen prallvollen Urinbeutel da hochgehalten. Der war schon wieder knallvoll mit 1,5 Litern. Und ich merke noch, wie Thomas sich so zurückgelegt hat in diesem Krankenhauskissen. Ah, es funktioniert.
Da ist jetzt die Frage, hat sich dadurch die Beziehung der beiden geändert?
Naja, oberflächlich hat sich erstmal nichts verändert, sagen beide. Sie streiten genau wie früher, sie leben wie früher, machen Urlaube, immer wieder gern auf Gran Canaria oder auf Sylt. Aber etwas ist dann doch anders, wenn die eigene Niere im Partner weiterlebt.
Es ist eine tiefe innere Verbundenheit und ein Gleichklang da, das ist unbeschreiblich. Also wir denken dasselbe, wir fühlen dasselbe, das haben wir ganz oft.
Wow, das denkt man ja eigentlich, also das würde man immer jetzt von der Herztransplantation denken, ne? Wobei du dann natürlich dein Gegenüber dann nicht mehr hast, aber bei den, also so verbunden fühlen sich die beiden dann.
Ja, ich meine gut, wenn man natürlich so lange, ich sag das mal, so lange zusammenlebt, dann hat man das auch mit anderen Menschen, denke ich mal so, ne? Aber ich glaube, das wird gefühlsmäßig einfach noch verstärkt.
Ja. Also. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst fast nachzufragen, aber jetzt denke ich natürlich, ja, Ende gut, alles gut, aber, oder?
Naja, ja. Fast. Ja, 2 Jahre nach der Transplantation geht es Thomas plötzlich schlechter. Er hat immer wieder mal ein paar Stunden Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern. Die Niere ist nicht gut durchblutet, der Kreatininwert geht hoch. Er muss wieder ins Krankenhaus und zieht sich dann auch noch einen Krankenhauskeim zu. Jochen bekommt jetzt so richtig Panik. Eine Angst, also, die sich richtig weiter steigert, mit der er überhaupt nicht klarkommt. Und er denkt, was, wenn diese Niere auch nicht mehr funktioniert? Und das ist der Moment, in dem er sich Hilfe holt.
Bei der Psychologin bin ich nach 16 Stunden selber zu dem Ergebnis gekommen. Ich werde es nicht verhindern können, dass diese Niere kaputt geht oder nicht kaputt geht. Ich werde es auch nicht verhindern können, dass Thomas stirbt. Ich werde es auch nicht verhindern können, dass ich sterbe. Wir müssen alle sterben. Und ich habe wenig geheult, aber so an der Stelle sind mir dann doch die Tränen gekullert. Und genau in dem Moment hatte ich meine Lektion verstanden.
Boah, aber auf die harte Tour.
Ja, richtig. Aber er hätte es vielleicht auch wirklich schon eher gemacht. Also er meint, ja, man kriegt es irgendwann mal, hört man, man kann sich psychologische Hilfe suchen, aber es ist nicht richtig jemand auf ihn zugekommen nach dem Motto, dir geht's auch nicht gut, ich merke das doch, jetzt mach doch mal was. So nicht, es stand dann immer so im Raum, man kann sich da mal informieren. Aber er dachte immer, ich schaff's alleine, ich krieg alles alleine hin, ich mach das. Und zum Beispiel Thomas hat es ja auch ohne psychologische Hilfe ganz gut hinbekommen. Weil er einfach ein anderer Typ ist und das nicht so emotional alles werden lässt. Obwohl das natürlich schwierig ist in der Situation, wo man selber die Niere braucht, denke ich mal. Aber er ist halt ein anderer Typ.
Okay, das ist ja ein Schicksal, was beide betrifft und was sie jetzt ja dankenswerterweise mit uns teilen. Warum ist es denen dann so wichtig, diese Geschichte zu erzählen, ihre Geschichte?
Ja, es ist so wichtig, weil Nierenspende, Organspende immer ein Thema ist, was immer wieder hinten runterfällt. Also wenn man das sich in anderen Ländern anguckt, so Österreich oder Spanien, Frankreich, wo man automatisch Organspender ist, wenn man sich nicht direkt dagegen ausgesprochen hat. Und in Deutschland ist es halt anders. Und man kann es nicht häufig genug sagen, warum machen wir es nicht auch so? Das ist ihnen ganz wichtig. Weil man muss, was Jochen erzählte, 3 bis 4 Monate in Österreich warten, bis man so eine Niere bekommt im Schnitt. Naja, und 7 bis 10 Jahre ist dann schon natürlich ein Unterschied. Das ist, was ich jetzt von Jochen erfahren habe.
Und wie gehen die beiden jetzt heute damit um, also mit ihrer Situation? Also die OP ist ja, glaube ich, jetzt fast 10 Jahre her. Funktioniert die Niere noch?
Ja, sie funktioniert und Thomas geht es gut. Trotz der ganzen Begleiterkrankungen, die er dann hatte. Also es wurden Stents gesetzt, er hatte viele Herz-OPs und ja, es geht ihm trotz allem gut. Und er sagt einfach, ihm sind so viele Jahre geschenkt worden und Angst vor dem Tod hat er nicht. Und Jochen hat ganz klar seine Angst besiegt, sagt er. Anfang des Jahres gab es dann wieder eine Komplikation. Thomas hatte eine Zyste auf Jochens früherer Niere. Es ging ihm schlecht, er war wieder im Krankenhaus. Und die Entzündungswerte waren hoch, es war wieder eine lebensbedrohliche Situation. Aber Jochen konnte diesmal damit umgehen. Er sagt, er hat keine Angst mehr. Er hat so viel überstanden und mitgemacht, er hat jetzt einfach von nichts mehr Angst.
Und da kommt bei mir so ein Gefühl von Dankbarkeit durch, dass ich gesagt habe, guck mal, du hast deinen Beitrag dazu auch geleistet, dass er das seelisch geschafft hat. Alle sagen immer so, ja, du hast eine Niere gespendet, ist ja toll, aber dass ich insgesamt ihn mit dieser chronischen Erkrankung begleite, auch die schwierigen Situationen mitmache, das zählt ja auch. Also ich habe einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, dass er bislang, bis heute, damit in zum Teil recht guter Lebensqualität sein Leben leben konnte. Und alles, was da jetzt noch kommt, das kriege ich auch noch hin.
Und das ist wirklich eine Liebesgeschichte.
Genau.
Vielen Dank, Margret Bielenberg, dass du uns diese Geschichte der Woche erzählt hast.
Ja, schön, dass ich hier sein konnte.
Und wenn Sie uns Ihre Geschichte erzählen wollen, egal ob Liebesgeschichte, also wir wollen einfach Geschichten übers Leben hier erzählen und hören, immer her damit gerne, schreiben Sie uns eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de. Das war's mit Plus Eins für diese Woche, auch mit der Geschichte der Woche. Aber wenn Sie mögen, wir haben natürlich auch noch einen anderen Podcast für Sie, wie jede Woche vorbereitet. Ich habe einen Lieblingsgast dabei. Mein Plus Eins ist Dr. Joachim Galuska. Ich habe versucht, ein bisschen runterzubrechen auf sein Leben, weil er hat wahnsinnig viel gearbeitet, Kliniken ins Leben gerufen. Er ist Psychosomatiker, er ist Mediziner. Er ist, glaube ich, auch ein bisschen Philosoph und Dichter insgeheim. Und mehr von ihm hören Sie in unserem anderen Podcast der Woche. Ich bin Sonja Koppitz und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!